Sushi. Ich kannte eine andere, aber ich finde den Text sehr bedenkenswert. Und er hat auch mit dem Predigttext zu tun. Wir haben ja schon gehört, heute ist Palmsonntag und da steht im Mittelpunkt Jesu Einzug in Jerusalem. Ich möchte diesen Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem erzählen. Sie können ihn aber auch gerne nachlesen, wenn Sie die Bibel dabei haben oder dann zu Hause Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Schwer was los in Jerusalem. Das Passafest rückt immer näher. Und je näher es kommt, desto mehr Menschen drängen in die Stadt. Pilgerströme sind unterwegs aus allen Himmelsrichtungen. Nicht nur aus Israel, sondern aus vielen Teilen der Welt. Jeden Tag kommen mehr dazu. Hunderte, Tausende. So war es immer gewesen. Das Fest, das Passafest, war der Höhepunkt im Jahr für alle Juden. Alte Lieder wurden gesungen beim Einzug in die Stadt, auf dem Weg ins Heiligtum, dem wunderbaren Tempel ihres Herrn und Gottes. Helle Lieder der Vorfreude, die sie gemeinsam sangen und die ihre letzten Schritte leicht machten. Auch Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern in die Hauptstadt. Auch sie reihen sich ein in die Schar der Festbesucher. Jetzt sind sie nicht mehr weit von ihrem Ziel. Hier am Ölberg, da stehen sie auf der Seite gegenüber der Stadt. Sie sehen die Stadt dort liegen und der Tempel glänzt golden in der Sonne. Und das Herz schlägt ihnen schneller. Da bleibt Jesus plötzlich stehen. Er ruft zwei Jünger zu sich und befiehlt ihnen, geht in das Dorf davon. Dort werdet ihr einen Esel angebunden finden, gleich am ersten Haus. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das? Dann antwortet einfach, der Herr braucht ihn. Dann wird er ihn euch geben. Die Jünger sahen Jesus fragend an. Was wollte er denn damit bezwecken? Da dämmerte es ihnen. Sie dachten an ihre alten Schriften. War nicht im Buch Zacharja vom kommenden Retter, der auf einem Esel reitet, die Rede? Freue dich und jauchze, du Stadt Jerusalem, steht da. Denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Jetzt verstanden die Jünger, was Jesus vorhatte. Er wollte sich als König zeigen, als Friedenskönig auf einem Esel, wie in der Bibel beschrieben. So wollte er in Jerusalem einziehen. Jesus setzt ein Zeichen, ohne große Worte. Aber für die, die die Verheißungen der Propheten kannten, war es ein eindeutiges Signal. Es ist soweit, der König und der Retter kommt. Die Jünger breiten ihre Kleider als Polster auf dem Rücken des Esels aus. Und Jesus setzt sich darauf und reitet los. So hatte es einst Salomo gemacht, als er auf dem Maultier seines Vaters David zu seiner Salbung ritt. Und genau wie in den alten Zeiten breiten die Menschen, die ihn jetzt sehen, ihre Kleider als Teppich auf dem Weg aus. Sie huldigen dem neuen König. Einige klettern sogar auf Bäume, reißen Zweige ab und schwenken sie voll Freude wie Fahnen. Immer mehr Menschen eilen herbei, viele laufen hinter ihm her, viele kommen ihm sogar aus der Stadt entgegen. Scharen von Menschen jubeln ihm zu. Hosianna, rufen sie laut. Hosianna, Hosianna, klingt es aus allen Ecken. Hosianna, So heißt das Lied, das sie immer zum Einzug in den Tempel singen. Und jetzt singen sie es für Jesus, den König, den Sohn Davids. Alle stimmen es an, alte, junge, Fremde und Bürger der Stadt und viele, viele Kinder. Singend und jubelnd ziehen sie mit Jesus in die Stadt Jerusalem ein. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer, eine große Aufregung erfasst die Stadt. Wer kommt da? Manche sind skeptisch. Jesus, der Prophet aus Galiläa, naja. Andere sind begeistert. Jesus Christus, der versprochene König. Lest es nur nach bei den alten Propheten. Die Verheißungen passen perfekt auf ihn. Siehe, dein König kommt zu dir. Aber was für ein König? Wie kommt er? Und wie will er herrschen? Dreifach wollen wir ihn beschreiben. Der Friedenskönig ohne Macht. Der arme König für die Armen. Der König und sein Gefolge. Der Friedenskönig ohne Macht. Wenn ein prominenter Staatsgast, sagen wir nach Berlin, zu Besuch kommt, dann hat das normale Fußvolk gar nichts davon. Sei denn, hinterher gibt's eine Minute im Fernsehen. Im Gegenteil, es wird strengstens ferngehalten, das normale Fußvolk. Sie haben das mal zufällig mitbekommen. Blitzschnell werden durch viele Polizeiwagen gleichzeitig Straßen abgeriegelt und Kreuzungen gesperrt. Dann rast eine schwarze Staatskarosse Richtung Hotel Adlon. An jeder Ecke ein Polizist mit Gewehr im Anschlag, rund ums Hotel Absperrgitter. Nur aus der Ferne konnten wir beobachten, wie da ein roter Teppich ausgerollt wurde und nochmal extra sauber gefegt. Und über dem Teppich war so ein Baldachingang. Das Auto bremste, der Präsident stieg aus, Helfer und Personenschützer sprangen herbei, geleiteten ihm auf schnellsten Wege zum Portal und schon war er. Zur Zeit Jesu, das war ja die Besatzungszeit durch die Römer, ging das vergleichbar ab. Überall Soldaten, wachsam und gerüstet von Kopf bis Fuß. Wenn der römische Statthalter durch die Straßen kam, dann kam er hoch zu Ross. Es war furchteinflößend, so ein großes Pferd mit seinem stolzen Reiter. Und das war volle Absicht. Furchteinflößend waren Pferde für das Volk Israel schon immer gewesen. Ihre Reittiere, mit denen sie im Alltag lebten, das waren gemütvolle Esel. Die ersten Pferde, die Israel kennenlernen musste, das waren Kriegsrosse, mit denen die Feinde sie überfielen. Gewalt und Tod ging von ihnen aus. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie die Pferde in großen Massen in rasendem Galopp mit Schaum vor dem Maul alles zu Boden trampelten, was ihnen in die Quere kam. Was für ein anderes Bild, das sich uns hier beim Einzug von Jesus in Jerusalem darstellt. Dieser König wählt ein ruhiges, friedliches Eselsjunge als Reittier, wie es da ganz gemächlich vor sich hin trabt, das hat nichts Bedrohliches und gar nichts Ehrfurchtgebietendes. Dieser König ist nahbar, anfassbar, berührbar. Ein König auf Augenhöhe. So einen König hat die Welt noch nicht gesehen. Einer, der freiwillig auf Soldaten, auf Macht und Hoheit verzichtet? Ein König, der sich ganz bewusst sanftmütig, demütig nennt? vom hohen Ross herab auf seine Untertanen blickt? Ja, dieser König verzichtet auf Gewalt, ganz bewusst. Und damit entspricht er dem Königsbild aus Sacharja 9, Vers 9 in vollkommener Weise. Ich lese uns diese Verheißung noch einmal und den Vers 10, der darauf folgt, mit dazu. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, dem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Er setzt auf Abrüstung. Er bringt Frieden. Seine Mittel sind ganz andere als die, die damals und auch heute von den Mächtigen dieser Erde zur Anwendung kommen. Krieg, Gewalt, Brutalität, Druck. Der verstorbene Kardinal Lehmann hat in seiner Biografie von der Unheimlichkeit der Macht gesprochen. Sie gehöre für ihn zu den schärfsten Ausdrucksformen des Unglaubens und der Sünde. Und das wird uns gerade in unfassbarer Deutlichkeit vor Augen geführt. Und wir fragen ernsthaft, wie anders als mit Gegengewalt, mit immer mehr und stärkeren Waffen, soll man diese schreckliche Zerstörung, das Morden und das Schlachten in der Ukraine denn aufhalten? Wusste Jesus denn nichts von diesen Realitäten? Was sollen denn Sanftmut und Liebe gegen das rücksichtslose Machtstreben eines Kriegstreibers ausrichten? Aber natürlich lebte Jesus in seiner Wirklichkeit. Natürlich hat er die Gottlosigkeit und die Korruption und die Menschenverachtung eines Königs Herodes und der römischen Soldaten wahrgenommen. Und doch weist er seine Jünger an und lebt es ihnen vor, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Wer das Schwert nimmt, sagt er zu Petrus, wird durch das Schwert umkommen. Anders als die Machthaber dieser Welt sollen sich die Nachfolger Jesu verhalten. Nicht unterdrücken, sondern dienen. Die andere Wange hinhalten, wenn sie geschlagen werden. Das hat Jesus ihnen vorgelebt und beigebracht, zum Beispiel in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist das Manifest der neuen Herrschaft Gottes, der neuen Herrschaft des Friedenskönigs. Die Bergpredigt ist ein einziger radikaler Protest gegen die sündige Gestalt dieser Welt. Und tatsächlich ist sie mehr als ein Protest, nämlich die klare Botschaft, dass diese alte, sündige Gestalt dieser Welt überwunden wird. Gottes neue Welt ist im Kommen. Gott wird sich seine Welt zurückerobern. Jesus, der Friedenskönig, ist auf seinem göttlichen Weg der Niedrigkeit, der Geduld und der Liebe. Unbewaffnet, schweigend und mitleidend auf einem Esel reitend. Wohin ist er geritten? Nicht in den Palast und nicht auf den Thron, auf das Kreuz zu, wo man ihn wie einen Verbrecher hingerichtet hat. So konsequent ist er diesen Weg gegangen, dem, der diesen Weg, den ihm der Vater gewiesen hat und den er ihm vorgezeigt hat. Ein König, der bis zur Selbsthingabe für sein Volk da ist, der schließlich sein Leben für die Menschen, für die Welt hingibt. Und das war der Weg, das geballte Böse und die Macht der Sünde zu brechen,
zu überwinden. Was für ein König, der arme König für die Armen. Ein König ist reich, ist er doch, oder? Die Royals, die leisten sich ein Luxusleben, elegante Garderobe, sündhaft teurer Schmuck, Schlösser, Yachten, Köche, Gärtner, Kindermädchen, wir könnten es fortsetzen. Auf wessen Kosten leben sie so? Sie leben von den Steuergeldern, die von ihren Landeskindern erbracht werden. Der König Jesus war arm. Er hatte kein Zuhause, keinen Ort, da er sein Haupt hinlege. Seine weiten Wege durchs Land legte er zu Fuß zurück und das Reittier für seinen Einzug als Friedenskönig, das hatte er sich ausgeliehen. Jesus war nahe bei den anderen Armen, bei den Bettlern, bei den Aussätzigen, den Witwen ohne Versorgung, nahe bei den Ausgegrenzten, bei den Fremden, bei denen, die zwar Geld, aber keine Freunde hatten. Er hatte ein Herz für die Kleinen, die sonst niemand wahrnahm. Die kleinen Leute, deren Nöte niemand ernst nimmt. Heute begehren sie auf, die da oben, die Politiker. Sie scheren sich einen Dreck um uns. Die drehen sich nur um sich selbst. Schlimm nur, dass viele dieser zu kurz gekommenen sich in ihrer Verzweiflung an die Falschen hängen. An die Rattenfänger, die Populisten, die ihre Verzweiflung benutzen, um ihre menschenverachtenden Ziele zu verfolgen. Der Herr Orbán in Ungarn ist vorige Woche mit Glanz und Gloria wiedergewählt worden. Er musste nur so tun, als wäre er einer von ihnen, kein hochnäsiger Städter, sondern einer vom Land, der sie gut versteht. Und dabei ist erwiesen, wie er sich selber gerne die Taschen füllt. Und immer wieder passiert so etwas. Die Benachteiligten kommen vom Regen in die Traufe und werden erneut betrogen. Und ihre Hoffnung auf den Retter wird oft bitter enttäuscht. Zurück nach Jerusalem. Hosianna, rufen die vielen Menschen auf dem Weg. Am Wegesrand, Hosianna, das bedeutet ursprünglich, hilf doch. Es ist eigentlich ein Hilferuf der Hilfsbedürftigen. Hört sie einer? Ja, ihr Rufen wird gehört von dem König, der arm für die Armen ist. Und als der gerade für die Armen gekommen ist, er wird sie nicht betrügen. Er wird der Helfer und Fürsprecher der Armen. Er wird endlich Gerechtigkeit walten lassen. Und das hat schon Yahweh, der Gott Israels, so gehalten. Er hatte ein besonderes Herz für die Armen und für die Fremden. Sie waren seine Schützlinge. Das kann man an den vielen Gesetzen ablesen, die Gott zu ihren Gunsten erlassen hat. Und Jesus, der arme König für die Armen, der spricht sie sogar selig, denn sie haben sonst niemand, an den sie sich wenden könnten, als allein Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und weil sie das tun, weil sie sich an den Richtigen wenden, dann werden sie auch Hilfe finden. Deswegen werden sie von Jesus selig genannt. Und dann kann dieser Hilferuf Hosianna zum Jubelruf werden. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das gilt auch für uns heute. Wie auch immer wir sind, arm oder reich oder bedürftig oder satt, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Und der dritte Punkt, der König und sein Gefolge. Wenn ein König reist, dann hat er sein ganzes Gefolge bei sich. Oder gucken wir nur eine Sportmannschaft an, die ist ja mit Managern und Physiotherapeuten und Spezialköchen und mit sonst was unterwegs. Und eine königliche Hoheit natürlich noch viel mehr. Und ganz besonders wird sie Wert legen auf Leibwächter und Sicherheitsleute. Die heften sich dicht an ihre Fersen und lassen sie keine Sekunde aus den Augen. Auch Jesus hatte ein Gefolge, das waren seine Jünger. Sie blieben ganz nah bei ihm und hatten mit der Zeit gelernt, was ihrem Herrn wichtig war. Es ist schon erstaunlich, dass sie ihm gehorchen, als er sie losschickt, diesen Esel da zu besorgen. Sie kannten ihn und ordneten sich seiner Autorität unter. Und sie durften erleben, wie Jesus das alles wunderbar vorbereitet hatte. Wie ein Wunder ist es ja, dass der Esel tatsächlich an der beschriebenen Stelle bereitsteht und keiner protestiert, als sie ihn einfach mitnehmen. Das Wesen Jesu, seine Demut und sein Gehorsam gegenüber Gott, das hatte vielleicht im Lauf der Jahre, die sie an seiner Seite verbracht hatten, auf sie abgefärbt. Jesus verwandelt uns, wenn wir mit ihm gehen. Wir in unserer Freien Evangelischen Gemeinde Vohwinkel haben gerade eine ganz besondere Woche erlebt. Unter dem Motto Mehr, nahe bei Jesus und nahe beieinander, hatten wir im Gemeindehaus die Möglichkeit, eine ganze Woche lang vormittags, abends an verschiedenen schön gestalteten Orten zu beten. Wir hatten einfach das Bedürfnis nach dieser bleiernden Corona-Zeit und angesichts dieser furchtbaren Kriegsereignisse in der Ukraine, Gott persönlich zu begegnen, intensiv zu beten, uns ihm ganz anzuvertrauen. In der Stille auf ihn zu hören und Trost und Weisung zu empfangen. Was sollen wir nur tun angesichts der furchtbaren Gräuel in der Ukraine und dieses endlosen Leids? Wir sind das Gefolge von Jesus und sollen erst einmal nah bei ihm bleiben, das Gespräch mit ihm suchen und zu ihm aufschauen. Wir können wie er nah bei den Armen und den Entwurzelten und bei den Trauernden und Geflüchteten sein und ihnen beistehen, wie auch immer. Jesus wird uns Möglichkeiten dazu zeigen. Wir sollen wie er Friedensstifter sein und um Frieden flehen. Wir können die verschiedenen Angebote der verschiedenen Kirchen zu Friedensgebeten nutzen. Wir können uns auch als Gemeinde zusammentun zu Gruppen und intensiv um Frieden beten. Glauben wir fest daran, dass Liebe stärker ist als Hass und Gewalt und dass das Böse eines Tages weichen muss und gerichtet wird. Was das staatliche Handeln angeht, da gibt es Zeiten, in denen mit Waffengewalt der Willkür entgegenzutreten ist. Aber auch hier muss Besonnenheit und nicht Hass und Rache die Schritte lenken. Wir Christen erleben im Großen und im Kleinen, dass Gott eingreift, dass er Dinge vorbereitet und lenkt. aber auch das andere begegnet uns, Dinge, die uns unverständlich und rätselhaft bleiben. Und trotzdem lassen wir uns nicht das Vertrauen rauben auf den König und Herrn Jesus Christus, der die Welt überwunden hat und sein Reich aufrichten wird. Siehe, dein König kommt zu dir. Wo er ist, da ist wahrer Frieden. Amen.